Ja, guten Morgen. Schön, dass ihr alle doch noch gekommen seid. Es sah ja am Anfang etwas knapp aus, aber man hat mir schon gesagt, dass Wichtiges hier stattfindet. Und da ist ja schön, dass die anderen dann bei einer Taufe dabei sind. Und ich wünsche Ihnen da auch Gottes Segen. Ja, zu Gottes Familie gehören. Ich darf erstmal ganz herzliche Grüße bestellen von meiner Familie. Meine Frau Gabi und unsere Tochter Ann-Sophie, die lassen euch ganz herzlich grüßen. Ich habe unterwegs noch ein bisschen Bibel gehört und habe da im zweiten Johannesbrief auch gesehen, dass die sich da so untereinander gegrüßt haben. Von daher, wir sind als Geschwister miteinander verbunden. Das ist eine tolle Sache. Da komme ich aber im Laufe der Predigt noch drauf. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, wenn ihr dieses Lied singt. Vater, deine Liebe ist so unbegreiflich groß. Es ist ja sehr, sehr unterschiedlich, wie wir unsere Familien erleben, wie wir unsere Väter oder unsere Mütter erlebt haben. Wenn wir das positiv erlebt haben, ist das kein Problem. Also vielleicht ist das ja so, dass wir denken, ja, das ist ein ganz tolles Bild einfach dafür, wie wir Gott gegenüber sind. Weil wenn ich an Familie denke, an Zuhause denke, dann ist es wirklich ein Ort der Geborgenheit. Dann ist es ein Ort des Lebens oder auch ein Platz, wo ich geliebt bin und angenommen bin. Aber vielleicht geht es einigen anderen anders. Sie haben Mühe damit. Ich kenne Leute, die sagen, also Gott meinen Vater zu nennen, das will mir nicht über die Lippen, weil mein Vater ist jemand, der mich eben überhaupt nicht geliebt hat oder mir keine Geborgenheit gegeben hat und mir auch eigentlich mehr mich missachtet hat. Vielleicht sogar ein Vater, der gewalttätig mir gegenüber war oder ist. Also unser Zuhause, unsere Familien sind höchst unterschiedlich. Wir erleben in unseren Familien ganz, ganz gegensätzliche Dinge. Also selbst wenn wir glücklich miteinander sind. Mein bester Freund hat mir gesagt, als ich mich verliebt habe und eine Freundschaft beginnen wollte, weißt du, als Single, da hast du Gefühle, die sind bei den Schulnoten zwischen der 2 und der 5. Und wenn du in der Partnerschaft bist, da kommt die 1 dazu und die 6. Ja, wenn man Kinder hat, vielleicht die 0 und die 7 auch noch dazu. Aber es ist so, dass diejenigen, die uns besonders nahe stehen, die uns besonders nahe sind, die wir am meisten lieben, uns auch am meisten verletzen können. Die Menschen, die uns nicht so nahe sind, die können uns eigentlich auch nichts. Das können wir dann fröhlich ignorieren. Aber die Leute aus der eigenen Familie, die können uns ziemlich schnell auf die Palme bringen. Und zwar richtig, ich hatte mit meinem kleinen Bruder zum Beispiel hinterher gar keine Eskalationsphase, wenn wir uns gezofft haben. Wir waren gleich volle Pulle dabei. Ja. Es ist schon eine besondere Sache mit der Familie. Ich habe neulich die zwei Papas erwachsener Kinder untereinander reden hören und da sagte der eine, weißt du, meine Frau hat neulich einen Telefonanruf bekommen von unserer Tochter. Unsere Tochter hat ja selbst jetzt mittlerweile einen Teenager. Und dann hat sie zu meiner Frau gesagt, Mama, du hast zu mir gesagt, als ich 14 Jahre alt war, wenn du mal selbst Kinder hast, dann wünsche ich dir, dass du das gleiche Chaos beim Einkaufen erlebst wie ich. Mama, der Tag ist da. Oder dann der andere sagte, aber es ist doch ein ganz besonderer Moment, wenn die erwachsenen Kinder einen noch etwas fragen. Wenn die einen Rat haben wollen, das ist ein ganz seltener, heiliger Moment. Also Familie ist etwas ganz Besonderes, etwas, das man hat, einfach selbstverständlich, das man sich nicht ausgesucht hat. Und es ist etwas, eine ganz enge Beziehung, die wir da haben, mit allem, was positiv schön ist und auch allem, was besonders belastend sein kann. Es ist interessant, dass Gott Menschen, die an ihn glauben, Kinder nennt. Es gibt ja verschiedene Begriffe, die, wie man uns Christen nennt. Man kann uns ja auch Nachfolger nennen oder Jünger Jesu oder Diener Gottes, vielleicht sogar Sklaven Gottes. Aber Gott hat mal gesagt, ihr seid ja nicht nur Sklaven, sondern der höchste und wunderbarste Titel, den wir von Gott verliehen bekommen, ist Kind Gottes. Kind Gottes. Es gibt nichts, was größer ist. Wir können in unserem ganzen Leben nichts Größeres werden als Kind Gottes. Die Karriereleiter können wir erklimmen, wie wir wollen. Größer als Kind Gottes gibt's nichts. Und deswegen möchte ich euch drei Dinge heute mit euch teilen. Das erste ist diese grundlegende Aussage, die Liebe Gottes macht uns zu seinen Kindern. Die Liebe Gottes macht uns zu seinen Kindern. Und dazu aus dem ersten Johannesbrief, drittes Kapitel, der Vers 1. Einer der schönsten Verse der ganzen Bibel. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Also Gottes Liebe macht uns zu seinen Kindern. Gott nennt uns nicht nur Kinder, wir sind es tatsächlich. Ich weiß nicht, wer überhaupt noch von euch Nennonkels und Nenntatten hatte. Heute ist das ja völlig aus der Mode geraten. Früher in der Sonntagsschule, die waren alle Onkel und Tanten. Aber auch die ganzen Freunde meiner Eltern, das waren alles Onkel und Tante. Irgendwann, als wir erwachsen wurden, größer wurden, dann durften wir die irgendwann einfach mit Vornamen anreden. Da fanden wir das irgendwie ein bisschen komisch, weil das war immer der Onkel Klaus und der Onkel Manfred und die Tante Inge und so. Und also das war ganz selbstverständlich. Das war auch schön, das war so eine gute, enge Beziehung, die man da hatte, wenn man solche Onkels und Tanten hatte. Aber es war keine echte Verwandtschaft. Also die waren so lange Onkel und Tanten, wie alles gut ging. Und wenn es nicht gut ging, dann waren meine Eltern wieder zuständig. Und das ist bei Gott anders. Gott ist nicht ein Nennvater von uns, sondern er ist ein echter Vater. Er ist wirklich unser Vater im Himmel. Ich habe ein Zitat gefunden von Søren Kierkegaard, einem dänischen Theologen. Der hat einmal gesagt, ich habe buchstäblich so mit Gott gelebt, wie man mit seinem Vater lebt. Mein Vater starb, da bekam ich einen anderen Vater an seiner Stadt, Gott im Himmel. Und da entdeckte ich, dass mein erster Vater eigentlich nur mein Stiefvater gewesen ist und nur uneigentlich mein erster Vater. Also Søren Kierkegaard sagt, ich habe eigentlich erlebt, dass Gott sogar noch mehr mein Vater ist als mein leiblicher Vater. Die Beziehung ist noch echter Vater-Sohn als die zu meinem echten Vater. Und da kommen wir zu der Stelle, wo eben Leute Mühe haben damit, wenn sie einen schrecklichen Vater haben. Einen übergriffigen, gewalttätigen Vater. Wenn du einen schrecklichen Vater hast oder hattest, dann glaube bitte nicht, Gott ist so. Dann glaube nicht, Gott ist wie mein Vater, deswegen nenne ich ihn Vater. Nein. Sondern wir menschlichen Väter sollen uns an dem himmlischen Vater orientieren. Wir sollen so sein, wie Gott Vater ist. Wir werden das nie schaffen. Aber er ist unser Orientierungspunkt und nicht umgekehrt. Wir werden Kinder Gottes durch seine Liebe. Durch seine Liebe. Gott hat es ja in seiner Weisheit so geschaffen, dass eigentlich Kinder in einem Moment der Liebe entstehen. Hätte es ja auch anders machen können. Aber so ist es auch mit uns. Wir werden nicht Kinder Gottes durch unser Wohlverhalten oder durch eine innere Hinwendung, eine Überzeugung, einen starken Glauben, unser Wohlverhalten. Das ist alles wichtig. Das gehört natürlich zum Glauben dazu. Aber eigentlich, in Wirklichkeit, werden wir Kinder Gottes durch seine Liebe. Durch seine Liebe. Das ist ein Wunder, das an uns passiert. Weil nicht jeder Mensch ist Kind Gottes. Man sagt das ja manchmal so, also hört das jedenfalls. Ja, die ganzen Menschenkinder sind alle Kinder Gottes. Wir sind doch alle Kinder dieses einen Vaters. Das stimmt nicht. Sondern wir brauchen, um Kinder zu sein, wie bei jedem Kind auch, eine Geburt. Ohne Geburt kein Kind. Eine Neugeburt. Christsein ist eben nicht nur ein Weltbild. Und es ist nicht nur eine Überzeugung, die ich habe, sondern es ist eine Wesensveränderung. Ich bin anders. Ich glaube nicht nur anders. Ich handle nicht nur anders. Jesus beschreibt in Johannes 3, dass der Geist Gottes uns neu erschafft. Das ist bei jedem Menschen so. Es gibt keinen einzigen Menschen, der Christ geworden ist, bei dem es kein Wunder gab. Ohne Wunder geht das nicht. Man wird nicht in eine christliche Gemeinschaft hineingeboren. Natürlich hineingeboren, wächst auf und ist dann automatisch Christ. Man wird auch nicht durch Taufe Christ, sondern man wird durch ein Wunder Christ, dass Gott uns neu gebiert, dass uns neu hervorbringt, dass wir neue Menschen sind. Dann sind wir neu und dann gehören wir zu Gottes Familie. Und wir haben einen liebevollen Vater, der uns tief kennt, bis in unsere Gedanken, unsere Beweggründe hinein und uns trotzdem liebt von ganzem Herzen. Ein Freund von mir, das ist eher so der sachliche Typ, so ein spröder Mensch, und der sagte, weißt du, als ich meinen Sohn auf den Armen hielt, meinen ersten Sohn auf den Armen hielt, da habe ich gedacht, es ist ja unfassbar, wie stark man einen Menschen lieben kann. Wie stark ein Mensch einen Menschen lieben kann. Das ist doch unfassbar. Er war völlig überwältigt. Aber noch viel mehr, als wir unsere Kinder lieben, liebt Gott uns. Ich weiß nicht, wer diesen alten Film, Entschuldigung, diesen alten Film noch kennt. Ich glaube, der ist aus den 80ern, vielleicht auch 90ern. Anna und der König mit Jodie Foster. Das ist ein ganz toller Film, der geht um den König von Siam, also das ist heutzutage Thailand. Der war damals ein großer, prächtiger König in einem großen Palast. Und dieser König von Siam hat wichtige Regierungsgeschäfte und riesige Sorgen, weil sein ganzes Land wird von großen Bürgerkriegen und anderen Armeen stark unter Druck gesetzt. Und er hat seine ganzen Minister und Generäle um sich versammelt und die sind schwere Dinge am Bewegen. Gibt es Krieg? Gibt es keinen Krieg? Was machen wir? Wie können wir uns retten hierdurch? Und dann geht die Tür auf an diesem riesigen Thronsaal ganz hinten und da kommt ein kleines Mädchen durchgelaufen, bis vorne hin. Läuft direkt zum König und sagt, du hast mir noch keinen Gute-Nacht-Kuss gegeben. Der König nimmt sie auf den Arm und gibt ihr einen Kuss. Ist ein Gute-Nacht-Kuss wichtiger als ein Krieg? Nein, ein Gute-Nacht-Kuss ist nicht wichtiger als ein Krieg. Ein Krieg ist natürlich wichtiger als ein Kuss. Aber eine Tochter ist wichtiger als alle Minister. Eine Tochter, ein Kind ist wichtiger als alles andere. Und wenn wir zu Gott kommen, dann sind wir immer wichtiger als alles andere, was er tut. Ihr werdet es nie erleben, dass ihr zu Gott betet und er sagt, Moment, also ich bin gerade mit Welten regieren und mit Sterne verschieben beschäftigt. Es tut mir leid, ich habe jetzt auch hier noch einige große Konflikte, wo ich jetzt auch noch dringend gebraucht werde. Ruf doch noch mal später an. The person you're calling is not available at present. Nein, sondern ihr habt immer direkt euren Vater dran. Immer. Und der hat Zeit für euch. Auch eine Sache, wo wir als Väter und Mütter etwas beschränkt sind in unserer Zeit. Im Moment geht's nicht. Gott sagt das nie. Sondern wir sind ihm so wichtig. Das größte Gebet der Bibel, überhaupt das größte Gebet eigentlich, das ist wohl das Vaterunser. Das hat uns Jesus gegeben, wie wir Gott anreden sollen. Und wenn man das ganz oft gebetet hat, dann kann man dazu kommen, dass man denkt, das Vaterunser ist eben Vaterunser, das ist so die Überschrift. Ja, das ist so der Name von diesem Gebet. Aber das stimmt ja gar nicht. Sondern Vaterunser, diese Anrede an Gott, das ist der größte Schatz, den wir haben. Das ist das Besondere, dass wir Gott Vater nennen dürfen. Dass wir ihn nicht nur Gott nennen müssen. Diese Woche sagte mein Neffe, der hat auch so einen kleinen Sohn, und der sagte nach dem Beten, Also irgendwie muss Gott ja auch mal einen Namen kriegen, oder? Wir können den doch nicht immer Gott nennen. Und da merkte man, der hat ihn wirklich als Person wahrgenommen. Das ist auch gut so. Und wenn Gott vielleicht keinen Namen, also Gott hat ja einen Namen, das ist Jesus Christus, aber wenn er einen Titel hat, einen besonderen Titel, dann ist es eben Vater. Er ist unser Vater, Vater im Himmel. Ich habe das vor einigen Wochen noch gehört, dass jemand sagte, gerade die Muslime, die zum Glauben kommen, für sie ist es der größte Schatz, dass sie Gott ihren Vater nennen dürfen. Das ist ihr größter Schatz. Das ist das Besondere. Das ist so ganz anders als im Islam, Gott Vater nennen zu dürfen. Das war so der erste Gedanke. Der zweite Gedanke ist, ich will mit Gott zu Hause leben. Aus diesem ersten Gedanken, dass Gott durch seine Liebe mich zu seinem Kind macht, folgt etwas. Nämlich, ich möchte gerne mit Gott zu Hause leben. Und dazu möchte ich euch vorlesen aus Matthäus 12, einige Verse ab Vers 46. Während Jesus noch zu der Menge redete, waren seine Mutter und seine Brüder gekommen. Sie standen vor dem Haus und wollten ihn sprechen. Einer aus der Menge sagte zu Jesus, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen dich sprechen. Jesus wandte sich zu dem, der ihm diese Nachricht brachte und erwiderte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Dann wies er mit der Hand auf seine Jünger und sagte und fuhr fort, seht, das sind meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Wenn man diesen Satz liest, wer den Willen des Vaters, meines Vaters im Himmel tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter, dann kann man ja sagen, du hast es doch eben ganz anders gesagt, oder? Du hast doch eben gesagt, wir werden Kinder Gottes durch die Liebe Gottes und nicht dadurch, dass wir seinen Willen tun. Widerspricht sich das nicht? Ist es jetzt die freie Liebe Gottes zu mir verlorenen Menschen oder ist es mein Wohlverhalten, meine Gehorsam, der mich an Gott festhält? Also, ich glaube, dass die Liebe und Gnade Gottes uns zu Christen macht. Und ich glaube auch, dass die Liebe und Gnade Gottes uns Christen sein lässt. Ich glaube, dass kein Mensch sich auch nur einen Tag durch seinen Gehorsam an Gott festhalten kann. Also ich wäre kein Christ mehr, wenn es darauf ankäme, dass ich Gott gehorsam bin. Das macht mich nicht zu einem Kind Gottes. Das lässt mich auch nicht Kind Gottes sein, weil das ist ein Wesensmerkmal. Ich bin ja verändert, ich bin ja ein neuer Mensch. Nichts von dem, was ich tue, lässt Gott mich mehr lieben. Ihr könnt nichts tun, damit euch Gott mehr liebt, weil er liebt euch ja maximal. Er liebt euch unendlich. Und übrigens, nichts, was ihr tut, wird dazu führen, dass Gott euch weniger liebt. Er kann euch nicht weniger lieben, er liebt euch von ganzem Herzen. Natürlich kann es sein, dass du Dinge tust, über die Gott traurig ist. Und natürlich kann es sein, dass du Dinge tust, über die sich Gott freut. Aber an seiner Liebe ändert das nichts. Und trotzdem, wenn du sein Kind bist, dann lebe auch so. Es wäre doch ganz komisch, wenn du nicht so leben würdest. Natürlich ist es so, man sagt ja manchmal, die Eltern sind in einem schwierigen Alter, ja? Wenn die Kinder irgendwie so ein bisschen über Tische und Bänke gehen, wenn die sich also weniger wie Familienmitglieder benehmen, sondern eher wie so WG-Bewohner. Na, man hat so ein Haus, das man auch mit der ganzen Logistik noch nutzt. Man freut sich über den wohlgefüllten Kühlschrank. Man nutzt die sanitären Einrichtungen. Auf wundersame Weise waschen sich auch alle Dinge, alle Kleider, die man da so hat. Wunderbar. Aber man geht keinerlei Verpflichtung mehr ein. Man ist da oder nicht da, man wendet sich nicht ab und so. Also das geht mal eine Zeit lang. Das erträgt die Familie dann auch. Aber auf die Dauer geht das natürlich nicht. Weil in der Familie lebe ich in der Familie und nicht in der WG. In der WG, selbst in der WG funktioniert das nicht, wenn einer immer nur profitieren will. Aber ich kann Familien nicht nur als billige Wohnung und Verpflegungsstation ansehen, sondern ich möchte mich dann auch als Familienmitglied da verhalten. Klar. Und genauso ist es auch mit unseren Kindern, wenn wir welche haben. Also meine Tochter bleibt immer meine Tochter. Auch wenn die, was Gott verhüte, mal nach Feuerland zieht. Also Feuerland ist sehr weit weg. Wenn sie da mal hinziehen sollte, warum auch immer, dann bleibt sie meine Tochter. Ganz klar. Aber die Beziehung ist doch eine andere. Ob sie bei mir wohnt, ob wir nah beieinander sind, ob wir das Leben miteinander teilen oder ob sie in Feuerland ist. Und so ist es auch mit Christen genauso. Das ist ein sehr gutes Bild, das du da gebracht hast mit diesem brennenden Scheit. Wenn wir beieinander sind, dann können wir die Wärme halten. Das ist ganz normal so. Wenn man die Kohlen, auch beim Grillen, wenn man die Kohlen auseinanderlegt, dann haben die noch einen Moment Hitze, aber ganz schnell hört es auf. Ganz schnell wird es weniger. Wenn man die aber beieinander lässt, das ist unglaublich, wie lange Kohlen da noch glühen. Und so möchte ich in der Nähe meines Vaters leben. Und ich möchte in der Nähe meines Vaters das tun, was er will. Das gehört dazu. Ich will mit Gott zu Hause leben. Ich möchte, dass der Geist Gottes, der in mir ist, das ist ja das große Wunder, dass er in mir selbst wohnt. Ich möchte, dass dieser Geist Gottes mich verändert, dass er durch mich wirkt. Und ich weiß, dass der Gehorsam Gott gegenüber das Beste ist, was ich mit meinem Leben tun kann. Aber wenn ich mit Gott umgehe, mit einem Fremden, wenn ich ihn aus meinem Leben ausschließe, dann steige ich aus meinem Zuhause aus. Dann bin ich eher nominell, vom Namen her Christ. Aber ich möchte es machen wie Jesus. Also Jesus ist ja der eingeborene Sohn Gottes, der einzig geborene Sohn Gottes. Und der hätte ja sagen können, also mehr Sohn Gottes sein als ich kann man ja gar nicht und jetzt kann ich tun, was ich will. Aber Jesus Christus hat selbst gesagt in Johannes 5, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Jesus war nicht nur Sohn Gottes, sondern er hat auch so gelebt als Sohn Gottes. Ich möchte den dritten Gedanken mit euch teilen, der auch ganz praktisch daraus hervorgeht. Nämlich, Jesus liebt die menschliche Familie durch eine neue Familie, die er schafft. Es ist eine ganz besondere Situation, finde ich, im Leben von Jesus, wo er seine natürliche Familie und die geistliche Familie zusammenbringt. Das ist ja aus Johannes 19. Johannes 19 berichtet davon, dass Jesus am Kreuz hängt. Und er hängt am Kreuz und erlöst die Welt. Und er konzentriert sich auf diesen Punkt. Es ist ja das Wichtigste, was er überhaupt getan hat, dass er für uns am Kreuz gestorben ist. Sein ganzes Leben lief auf diesen Punkt hinaus. Deswegen ist er zu uns gekommen und für uns zu sterben. Und das ist ein weltbewegender Moment, dass Jesus für uns gestorben ist. Das Größte, was er jemals getan hat. Aber in dieser Situation verknüpft er seine natürliche Familie und eine geistliche Familie. Ich möchte das mal vorlesen aus Johannes 19, Vers 25 folgende. Bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und ihre Schwester, sowie Maria, die Frau von Klopas und Maria aus Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er besonders geliebt hatte, also Johannes, sagte er zu seiner Mutter, liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn. Dann wandte er sich zu seinem Jünger und sagte, siehe, das ist jetzt deine Mutter. Dann nahm der Jünger die Mutter Jesu zu sich und sorgte von da an für sie. Als Jesus am Kreuz stirbt, hätte er jeden Grund gehabt zu sagen, im Moment nicht. Ich kann jetzt nicht für dich da sein, Maria, ich bin dabei, die Welt zu erlösen. Aber in diesem Moment nimmt er seine eigene Verantwortung für seine eigene natürliche Familie wahr. Und das war keine ideale Familie. Man denkt sich, ja, Jesus, das ist ja kein Problem, ne? Vater, Mutter, Kind, kein Problem. Aber offensichtlich ist sein Vater schon gestorben, man nimmt das an. Weil nur seine Mutter da ist, von seinem Vater ist nicht mehr die Rede. Anscheinend ist er schon gestorben. Und wer ist verantwortlich für seine Mutter nach dem Tod seines Vaters? Der erstgeborene Sohn, also er. Und jetzt weiß er, ich sterbe, ich kann keine Verantwortung mehr für meine Mutter übernehmen. Jetzt muss ich mir überlegen, was tue ich? Jetzt könnte der nächste Sohn drankommen oder so. Aber er tut etwas Besonderes. Er sagt, Johannes, du gehörst zu meiner Familie dazu. Du gehörst zur Familie der Christen dazu. Du bist mein Bruder. Und deswegen bist du bitte jetzt dafür verantwortlich für meine Mutter. Das ist jetzt auch deine Mutter. Da wird die natürliche Familie und die geistliche Familie miteinander verbunden. So geht's ja vielen unserer Familien. Wir haben ja auch keine idealen Familien. Wir sind an vielen Stellen auch damit überfordert. Wir erleben in unseren Familien Krankheit und Tod. Wir erleben Überforderung. Wir erleben Zerbruch. Und all das verknüpft Gott mit der neuen Familie, die er gemacht hat. Damit sagt er nicht, alte Familie hier, irgendwelche irdischen Bindungen, das hat keine Bedeutung mehr, das ist unsinnig, braucht man nicht. Nein, er übernimmt ja für seine eigene Mutter Verantwortung. Also die normale Familie ist wichtig, aber er ergänzt das, was dieser Familie fehlt, mit der idealen Familie, die er geschaffen hat, nämlich die Gemeinde. Gemeinde soll neue Familie sein. Die wunderbare Schöpfung Gottes. Ich kann als Kind Gottes mich nicht als Einzelkind verstehen. Ich bin kein Einzelkind, sondern jeder Mensch, der erlöst ist und dadurch Kind Gottes wurde, ist Geschwisterkind. Ich habe geistliche Geschwister. Ich bin in eine geistliche Familie hineingegeben. Und als geistliche Familie haben wir füreinander Verantwortung. Der Jünger Johannes, der war für ihn wie ein Bruder. Und er hat Verantwortung übernommen für seinen geistlichen Bruder. Und ich wünsche uns das, dass Gemeinde, und da habt ihr eine große Chance, weil ihr eine überschaubare Gemeinde seid. Je größer die Gemeinde ist, desto schwieriger wird das. Ich wünsche euch, dass ihr viele Schwierigkeiten kriegt. Also ihr sollt schön große Gemeinde werden. Aber für eine kleine Gemeinde, das ist der große Vorteil, dass man das noch bewusst wahrnimmt. Ihr kennt einander. Ihr könnt füreinander sorgen. Wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Also, dass eine hier getauft wird und die halbe Gemeinde fehlt, das ist ein gutes Zeichen. Das zeigt doch, dass ihr einander Anteil nehmt, dass euch das wichtig ist, Freud und Leid. Wenn ich Kinder in der Gemeinde segne, dann habe ich das auch immer gesagt, also die Segnung ist jetzt keine besondere sakramentale Handlung, die ich tue. Man kann seine Kinder auch so segnen. Ich habe unsere Tochter oft gesegnet, zu Hause. Aber dass wir sie in der Gemeinde segnen, hat den Hintergrund, dass wir sagen, wir als Familie gehören zur Gemeinde dazu. Ihr seid unsere Familie und ihr habt Mitverantwortung. Helft uns dabei bitte, dass unsere Tochter gut aufwächst, dass sie geistliche Vorbilder hat, dass sie geistliche Väter und Mütter hat. Das können wir nicht alleine machen. Oder ich habe das mal im Urlaub ganz praktisch erlebt. Ich war im Urlaub im Krankenhaus. Und ich war glücklicherweise nicht im Pauschalurlaub mit meiner Family, sondern wir waren auf einer christlichen Freizeit. Am Tag 1 des Urlaubs kam ich ins Krankenhaus und musste 5 Tage da bleiben. Also normalerweise ist da der Urlaub zu Ende für die komplette Family. Aber jetzt war es so, wir hatten an dem Abend beim Abendessen jemanden kennengelernt, einfach mitgeredet, wo ich dann gesagt habe, Gabi, frag doch mal den Dietmar, den wir da kennengelernt haben, ob der vielleicht mit mir ins Krankenhaus fährt, weil du musst ja nach unserer Tochter gucken. Der kann ja vielleicht meine Sachen mitbringen und der sagt dir dann, wie es denn aussieht, weil ich kam dann mit so einem Rettungswagen den Abend dann noch hin. Selbstverständlich hat er das gemacht. Meine Familie war in dieser geistlichen Gemeinschaft aufgehoben. Die haben jeden Tag mal gefragt, wie sieht's denn aus, wie geht's denn deinem Mann, geht es ihnen denn gut? Sie haben mit ihr gebetet und für sie gebetet. Viele von denen haben dann eigene Geschichten erzählt, wo Gott sie versorgt hat, nach ihnen geschaut hat oder wo sie auch Leid erlebt haben. Einer aus dieser geistlichen Gemeinschaft, der Leiter, kam zu mir ins Krankenhaus und hat mit mir gebetet, hat mich ermutigt. Das ist etwas, das habt ihr bei TUI nicht. Also nichts dagegen, mache ich auch mal so einen Urlaub mit. Aber das ist was ganz Besonderes. Und wir kannten uns nicht. Wir haben uns noch nie gesehen. Und trotzdem waren wir als geistliche Geschwister zusammen. Ich erlebe das in Gemeinden, dass Teenager irgendwann auch so ein bisschen ihre Ansprechpartner wechseln und vielleicht nicht mehr Papa und Mama so die ersten Ansprechpartner sind, aber vielleicht andere Leute in der Gemeinde den Kontakt aufrechterhalten. Meine Frau hat 2 oder 3 Mädchen gehabt, die sie in so einer Mentorenbeziehung begleitet hat, wo sie für sie da war, die haben sich einen Abend getroffen, die sind auch mal weggegangen und haben miteinander geredet. Oder es gibt Ersatzomas in der Familie, die Kinder und Jugendliche mit Gebet und Kuchen ist sehr wichtig, liebhaben. Oder wir erleben das, wenn wir das erleben in unserem Jugendkreis. Die Menschen, die ich im Jugendkreis kennengelernt habe, die mit mir Christen sind, die sind mir häufig enger verbunden als meine leiblichen Geschwister. Was für ein Schatz! Das ist das, was Gott uns alles schenkt. Und was wir dann für andere sein können. Deswegen am Schluss nochmal diesen Vers aus 1. Johannes 3, Vers 1. Seht doch, wie groß die Liebe Gottes ist. Wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Also die Liebe Gottes macht uns zu seinen Kindern. Ich möchte zu Hause als Kind Gottes leben. Und Jesus liebt die menschliche Familie durch diese neue Familie, seine Gemeinde. Amen.